Einen wunderschönen guten Abend hier aus Stuttgart, Bad Cannstatt. Normalerweise lernen wir zu diesem Zeitpunkt immer Lektionen aus der Adventgeschichte. Heute lernen wir eine ganz einfache Lektion. Wenn ihr jemals eine PowerPoint-Präsentation macht, speichert sie alle 20 Minuten oder so. Dann passiert euch nicht das, was mir heute passiert ist, dass nach vielen Stunden Arbeit plötzlich der Computer abschmiert und dann alles weg ist. Alle übersetzten Zitate, alle Bilder. Naja, wir werden das nachreichen, die nächste Folge. Deswegen haben wir heute umso mehr Zeit für das Offenbarungsseminar. Ist ja auch mal schön, nicht wahr? Auch mal schön. Wir haben übrigens nächste Woche auch noch was ganz Spezielles vor. Dazu aber mehr am Ende. Jetzt wollen wir das Offenbarungsstudium haben. Offenbarung 13, Vers 13. Ich denke, wir werden heute den Vers auch schaffen. Da ist nämlich eine ganze Menge drin. Und wir wollen wie jeden Abend beginnen mit einem Gebet. Ich möchte euch einladen, dazu niederzuknien mit mir. Und dann fangen wir an. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können. Wir danken dir für den Tag, den wir haben durften, für alle guten Dinge, die du uns geschenkt hast, auch für alle Schwierigkeiten, die wir hatten. Wir möchten dir dankbar zu dir treten und dir sagen, dass wir dich lieb haben, dass wir dich gern haben und dass wir aus deinem Wort etwas lernen wollen heute Abend. Bitte wirke du durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen. Zeig du uns, was wahre Wahrheit ist für unser Leben und gib, dass wir dadurch vorbereitet werden auf dein baldiges Kommen. Das alles bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Offenbarung 13 und dort Vers 13. Können wir aufschlagen? Es heißt, und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Kurz und bündig und ganz, ganz viel dahinter. Erste Frage, wer ist es? Das zweite Tier. Und das zweite Tier haben wir schon lange deutlich auseinandergenommen, ist Vereinigten Staaten von Amerika. Was wird hier in diesem Vers uns gesagt? Es fängt damit an, es tut große Zeichen. Und es lässt Feuer vom Himmel fallen. Ich glaube, wir hatten ja die Hausaufgabe, uns ein bisschen mit dem Text zu beschäftigen, oder? Hat jemand von euch irgendwas Besonderes herausgefunden oder irgendwas, wo er sagt, wow, das habe ich ja vorher noch nie so gesehen oder das erinnert mich an irgendetwas? Oder auch, wenn ihr das nicht gemacht habt, aber jetzt beim Lesen plötzlich bekommt ihr einen Geistesblitz und sagt, ja?
Also bei dem Wort Feuer ist ja biblisch eigentlich für den Heiligen Geist, für die Liebe.
Okay.
Wenn wir da jetzt zum Beispiel an die Geschichte, Apostelgeschichte denken, wie das Feuer eben wie Zungen auf die Jünger fiel und
okay.
Also es sind eigentlich, biblisch gesehen, ist es eine gute Sache, aber hier in diesem Vers ist es nichts.
Okay, also haben wir schon mal eine interessante Beobachtung. Wir erinnern uns, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Feuer vom Himmel fällt. Du hast jetzt Pfingsten erwähnt, du hast die Geschichte von Elia erwähnt, wo das ja meistens etwas Gutes ist. Ich sage es nur für den Livestream nochmal. Feuer steht für den Heiligen Geist, für die Liebe normalerweise. Und hier ist es irgendwie aber nicht so gut, ja? Das ist schon eine gute Beobachtung, ja? Aha, wo fiel es drauf? Auf den Brandopferaltar, genau, auf das Opfer. Ja?
Ich denke, das ist ja so ein Symbol auch noch so für die Sündenvergebung. Und wenn dieses Tier jetzt das genauso bewirkt, Sündenvergebung, dann ist es ja auch ein Schlussfolgerung von, dass es ja auch also alles, was jetzt mit so Heilwundern und so geschieht, also auch andere können heilen, außer Jesus. Ja?
Okay.
Ich denke, das so in die Richtung.
Also du sagst, es hat was zu tun mit Heilungswundern, mit so sozusagen ein eine Falschvergebung, falsche Heilung, ja?
Feuer läutert und reinigt. Also wenn wir an das Gold denken, da werden die Schlacken weggenommen und das reine Gold bleibt oder bei Sodom und Gomorra oder anderen Gegebenheiten, wo Gott die Sünde vertilgt hat durch das Feuer.
Absolut. Feuer ist eigentlich in der Bibel ein Symbol für Reinigung und für Läuterung. Du hast schon 1. Petrus 1, Vers 7 zitiert, genau auch Sodom und Gomorra. Sehr gut. Genau, das sagt er in 2. Petrus 3. Aber in der Offenbarung kommt es dann auch vor, dass das Feuer dann vom Himmel fällt und da ist quasi, das Wort Reinigung steht da nicht, aber es ist genau die Idee. Das Wort Gottes sagt, die Erde wird gereinigt durch Feuer, ja?
Also mich erinnert das hier ein bisschen so an Spiritismus und große Wunder, Zeichen,
Feuer. Okay.
Und die haben es so von Amerika und daher kommt es.
Okay, also haben wir schon mal so ein bisschen Ansatz an den Spiritismus. Werden wir jetzt gleich mal ausführlich anschauen. Fangen wir erstmal an mit der Frage, gibt es sonst irgendwo im nahen Umfeld hier in der Offenbarung noch eine Stelle, wo auch von Zeichen gesprochen wird, die irgendwie was zu tun haben mit... Ah, okay, super. Dann lass uns mal aufschlagen in Offenbarung 16, Vers 14. Offenbarung 16, Vers 14, also wovon geht es in Offenbarung 16? Was ist so der Inhalt von Offenbarung 16? Die sieben letzten Plagen, nicht wahr? Und schaut mal hier in Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Frage Nummer 1. Sind diese Zeichen hier dieselben Zeichen, die auch in Offenbarung 13, Vers 13 besprochen werden? Warum denkst du ja? Darf ich ganz kurz einhaken? Du sagst, hier steht ja das Tier, nicht wahr?
Oder hier in 16?
In 16, oder hast du das gemeint? Das ist hier in Vers 16 auch...
Da steht halt Geister von Dämonen, die Zeichen. Ah. Ja.
Okay.
Sie ziehen auch zu den Königen des ganzen Erdkreises. Also irgendwie arbeitet dieses Tier schon zusammen mit diesen Dämonen.
Okay, dieses zweite Tier arbeitet mit Dämonen zusammen, okay. Steht das nicht explizit im Text, aber wir vermuten das, ja?
Aber einfach.
Was wolltest du sagen? Warum ist das eine andere Zeit? Was würdest du sagen?
Das ist die Zeit der
Plagen. Ah, okay, ich weiß es jetzt. Okay, können wir gleich dazu noch was sagen. Was wolltest du sagen?
Aus einem Vers vorher steht ja auch ganz klar, und aus dem Rachen des Tieres, aus dem Rachen des Tieres, des Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten.
Okay, also, schauen wir Vers 13 an. Schauen wir alle Vers 13 an. Ich sah aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herabkommen, gleich Fröschen. Und wer von den drei, Drache, Tier oder falsche Prophet, entspricht jetzt hier Offenbarung 13, Vers 13? Der falsche Prophet, nicht wahr? Denn könnt ihr euch erinnern, warum das der falsche Prophet ist? Haben wir letztes Mal angesprochen. Könnt ihr euch erinnern? Schaut doch mal in Offenbarung 19. Lasst euren Finger drin. Offenbarung 19, Vers 20. Da haben wir jetzt den Zusammenhang. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten und so weiter und so fort. Das ist ja dann die Sprache von Offenbarung 13. Ja? Das heißt, das zweite Tier, das große Zeichen tut und dann Feuer vom Himmel fallen lässt, sodass dann das erste Tier angebetet wird, das wird in Offenbarung 19 als der falsche Prophet beschrieben. Und in Offenbarung 16 steht, dass aus dem Mund des falschen Propheten auch unreine Geister rausgehen, um große Zeichen zu tun. Jetzt, die Beobachtung von Bea ist gar nicht so unwichtig, dass natürlich Offenbarung 16 an sich von den sieben Plagen spricht. Dazu muss man aber wissen, dass Vers 13 und 14, was wir jetzt gerade gelesen haben, nicht direkt von den Plagen spricht, sondern eigentlich ein Rückgriff ist. Denn wir sind ja, wenn ihr das durchlest, kommt erste Plage, zweite Plage, dritte Plage, vierte Plage, fünfte Plage, sechste Plage ist das Vertrocknen des Euphrats, wo dann diese Einheit zerbricht. Und dann wird in Vers 13, 14 quasi wie in Klammern erzählt, wie es zu dieser Einheit kam. Also man könnte durchaus, man muss nicht ausschließen, dass sozusagen diese Zeichen hier zu einem anderen Zeitpunkt sind. Es könnte durchaus die gleichen Zeichen aus Offenbarung 13 sein, die diese Einheit zusammenführen, die dann in der sechsten Plage gebrochen wird. Und hier wird es nochmal erwähnt, wie es dazu kam. Aber das ist gut, dass du das beobachtet hast. Das heißt, was können wir jetzt lernen aus diesen beiden Versen, Offenbarung 16, 14 und, was haben wir gesagt, Offenbarung 19, Vers, was war das? 20. Was können wir lernen? Schon mal. Genau, die Zeichen sind ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist die Anbetung des Tieres, die Anbetung des Mahlzeichens. Die Zeichen haben also eine Richtung, ein Ziel. Was können wir noch lernen? Das ist. Ja, ja, halt mal kurz Stopp. Wir kommen jetzt zu unserer Überraschung noch. Genau. Ja, du bist offen, gut. Aber nochmal aus dem Text hier raus. Was ist euch noch aufgefallen? Was können wir lernen aus den Texten? Also Offenbarung 16, 14 und Offenbarung 19, 20. Es ist also, die Zeichen dienen, wir sind ja bei den Zeichen jetzt momentan, die Zeichen dienen dazu, die Menschen zur Anbetung des Mahlzeichens zu bringen. Was können wir noch lernen? Genau, es ist also eine weltweite Verführung, ja? Okay, die großen Zeichen haben ein weltweites Ausmaß. Verführen zum Mahlzeichen, ja? Zum Kampf versammelt werden. Ja, um sie zum Kampf zu versammeln, wer? Die Zeichen werden von Dämonen. Genau, es ist also dämonische Wirkung. Ja, das bestätigt eure Ansicht, dass hier das schlecht ist, nicht wahr? Es sind keine guten Zeichen, es sind schlechte Zeichen. Dämonen tun etwas, um alle zum Kampf zu versammeln. Was für ein Kampf ist das? Der letzte Kampf, jetzt wenn man einen Kampf hat, was hat man dann auch? Also zwei Parteien, ja? Und wenn jetzt alle zusammenkommen in einem Kampf, dann muss man sich ja fragen, gegen wen kämpfen die? Gegen wen kämpfen die? Gegen die Gemeinde, gegen das Gesetz, aber was sagt der Text? Ihr habt alle recht, aber was sagt der Text? Die kämpfen gegen Gott quasi, ja? Es ist der Kampf am großen Tag Gottes. Das heißt in Offenbarung 19 auch, dass sie gegen das Lamm kämpfen werden und natürlich deswegen auch gegen die Heiligen. Es ist ein Kampf gegen Gott. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was sonst in den Geschichten zum Tragen kommt, wenn Feuer vom Himmel fällt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Es sind also Zeichen, die die Menschheit verführen soll, gegen Gott zu kämpfen. Deswegen gegen seine Heiligen, deswegen gegen sein Gesetz. Okay. Kennt ihr Beispiele in der Bibel, jetzt wo wir mal das Fundament gelegt haben aus der Offenbarung, kennt ihr Beispiele in der Bibel, wo Satan Wunder gewirkt hat oder Zeichen getan hat, um quasi gegen Gott zu kämpfen?
Als er Samuel beim Saul aus dem Grab gekommen ist.
Oh, wow. Das ganz kurz, kennt ihr alle die Geschichte? Lassen Sie ganz kurz anschauen, dann gehen wir nur für den Fall, dass ihr mal damit konfrontiert werdet. Weißt du, wo es steht? Genau, lass uns mal nachschauen in 1. Samuel. Genau, das 1. Samuel 28. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu analysieren, aber das ist unter Insidern auch ein beliebter Text, um gegen die biblische Lehre vom Zustand der Toten einen Einwand zu erheben. Ja? Der klassische Text ist natürlich Lukas 16. Ja? Das ist so der reiche Mann und der arme Lazarus. Aber das ist so, Leute, die wirklich die Bibel ein bisschen besser kennen, die kommen mal gerne auch mit dem Kapitel. Da, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, Saul, nachdem Gott ihm nicht mehr antwortet, weil er sich so sehr in Rebellion verhärtet hat, geht letztendlich, obwohl er mal ein demütiger König war, zur Totenbeschwörerin Endor. Und dann schaut mal ab Vers 9. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat. Er also verkleidet sich, damit er nicht erkannt wird als Saul. Wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat, warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Und dann heißt es, Vers 14, wie sieht es aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da kannte Saul, dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. klingt auf den ersten Blick so, als ob Samuel wieder von den Toten aufersteht, nicht wahr? Aber wenn ihr genau gelesen habt, dann sagt sie, was sie sieht. Was sieht sie nämlich? Einen Geist, genau. Oder wörtlich einen Gott, übersetzt eigentlich, also etwas, was sie angebetet hat, ja. Und der sah so aus wie Samuel, so dass tatsächlich Saul ihn für Samuel gehalten hat. Wenn wir das mehr Zeit hätten, könnte ich euch zeigen, dass das, was Samuel, der scheinbare Samuel sagt, nicht ganz dem entspricht, was am Ende dann passiert. Ja, und dass es nicht ganz hundertprozentig korrekt ist. Daran kann man es auch erkennen, dass es nicht wirklich Samuel ist. Aber was wir auf jeden Fall hier sehen können, eine Verführung oder ein Wunder, das Satan benutzt, ist, dass Verstorbene vermeintlich zurückkommen, um damit Botschaften zu geben. Das ist auf jeden Fall ein Wunder, das wir in der Bibel haben. Okay. Was haben wir noch für Wunder? Wer hat sich das gehört? Wolltest du das auch sagen? Okay, dann habt ihr euch gut abgesprochen, auch nicht. Schaut mal mit mir in 2. Mose 7. 2. Mose 7. Und dort Vers 11 und 12. Das ist noch vor der ersten Plage. Das ist nämlich eines der Zeichen, die Mose geben soll. Was ist das für ein Zeichen, das dort gegeben wird? Mose kommt mit seinem Stab und wirft ihn auf die Erde, nicht wahr? Habt ihr euch mal überlegt, was das eigentlich lehren sollte, auch die Israeliten, dass sie das sehen, dass Mose diesen Stab auf die Schlange legt und auf die Erde wirft und dann diese Schlange daraus kommt und er dann die Schlange wieder am Schwanz fassen soll und dann wird es wieder zum Stab? Die Sünde am Schwanz fassen, ja. Also, wir brauchen vielleicht jetzt nicht bis ins allerletzte theologisch auszuhalten, aber es gibt auf jeden Fall eine ganz praktische Lektion, die man sofort daran erkennt. Stellt euch vor, jemand hat einen Stab, nicht wahr? Er wirft ihn auf den Boden, es entsteht eine Schlange und jetzt soll er die Schlange anfassen. Wo soll er sie anfassen? Jetzt, habt ihr schon mal eine Schlange angefasst? Aber wenn ihr es machen würdet, wo würdet ihr sie anfassen? Am Kopf. Warum? Wenn ihr sie am Schwanz anfasst, ist das quasi ein Todesurteil. Ja?
Also wenn man doch die Schlange so am Schwanz anfasst, die kann sich gar nicht so umdrehen. Die kann
doch einfach kann sie doch.
Ich dachte immer, die sind
Nein. Fassen die doch ganz weit hinten an. Nein. Genau, du musst. Nee, also die Tatsache ist tatsächlich die, dass wenn du eine Schlange fangen willst, dann meistens, die haben ja dann solche Stöcker, nicht wahr? Und dann tun sie irgendwie den Kopf so fixieren und dann fassen die direkt drunter, dass der Kopf und dann unter, so dass sie nicht beißen kann, nicht wahr? Genau. Also es mag vielleicht Schlangen geben, die so vollgefressen sind, weil gerade ein Schwein gegessen haben oder so, dass sie dann sich nicht bewegen können. Aber in aller Regel ist das tatsächlich eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Was also lehren soll, wir müssen Gott vertrauen. Bis in den Tod. Das ist eine ganz einfache Lektion. Keiner würde das machen. Gott sagt, tu genau das, vertrau mir. Vers 11. 2. Mose 7, Vers 11. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Das heißt, mit ihren Geheimkünsten. Ja? Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Frage. Worin bestand das Wunder hier?
Ja, also erstmal das Wunder, dass überhaupt Schlangen geworden sind aus diesen Stäben. Aber die passierten ja bei beiden Seiten.
Frage. Wer von euch glaubt, dass hier aus Stäben Schlangen geworden sind bei den Ägyptern? Und wer glaubt, es sind keine Schlangen gewesen? Nein, dass die ägyptischen Schlangen, also die ägyptischen Schlangen ja keine Schlangen waren. Aber steht doch, dass das Schlangen geworden sind. Nee. Das steht vielleicht in 2. Mose 41 oder so. Nee. Also, sind es jetzt Schlangen geworden, ja oder nein? Eigentlich kann nur Gott Leben geben. Also muss eine Täuschung sein. Aber warum steht dort, dass sie es gewesen sind? Sie war es auch ähnlicher Punkt mit Samuel dann, nicht wahr? Es gibt übrigens einen Bibeltext im Neuen Testament, der uns das andeutet. Wisst ihr, wie diese Zauberkünstler hießen? Die haben in der Bibel zwei Namen. Die stehen aber nicht im Alten Testament, nur im Neuen. Schaut mal. Die Chaldeer sind die babylonischen Zauberkünstler. Die haben zwei Personennamen, die das gewesen sind. Nee, Simon Magus ist dann 1500 Jahre später. Nein, ich meine, diese beiden Zauberer, waren zwei Zauberer in Ägypten, die das gemacht haben, zwei Namen. Haben die gelesen? Schön. Der Joker kommt. Janis und Jambres, ganz genau, wo steht's? Habt ihr schon gehört? Janis und Jambres? Nicht in der Apostelgeschichte, das ist falsch. Nee, Janus Kopf ist wieder was ganz anderes. Okay, lass uns erstmal lesen, was. 2. Timotheus 3, Vers 8. Wer hat 2. Timotheus geschrieben? Paulus. Und Timotheus war sein junger Mitarbeiter. 2. Timotheus 3, Vers 8. Dort heißt es, auf dieselbe Weise, aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden. Ja, wer hat dem Mose widerstanden? Es waren diejenigen, die diese Gegenwunder getan haben. Auf dieselbe Art und Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Also Paulus nimmt dieses Beispiel von Jannes und Jambres, die dort etwas getan haben, um dem Glauben zu widerstehen und sagt, das bezieht sich auch auf andere Menschen. Von welchen Menschen spricht denn der Paulus hier eigentlich in 2. Timotheus 3? Wenn er sagt, auf dieselbe Weise aber wie und so weiter, widerstehen auch diese. Wer sind diese? Betrüger, Widersacher? Von den Menschen in den letzten Tagen. Wie bist du drauf gekommen? Kapitel 3, Vers 1. Schaut mal, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Jetzt Offenbarung 13 spricht auch von den letzten Tagen, von der Endzeit, nicht wahr? Und Paulus sagt, in der letzten Zeit wird es schlimme Menschen geben. Und dann wird beschrieben in Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind und so weiter. Und dann schaut mal in Vers 4 und 5. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei, und jetzt ist es interessant, Vers 5. Dabei haben sie den was? Den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von diesen wende dich ab. Das heißt, von welcher Gruppe von Menschen spricht er? Von Christen. Also von Namenschristen. Er sagt, in der letzten Zeit wird es viele, viele, viele Christen geben, die genau das sind. Sich selbst lieben, geldgierig, prahlerisch, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und so weiter. Sie haben einen äußeren Schein der Gottesfurcht. Sie gehen am Wochenende in die Kirche, singen fromme Lieder, aber leben kein christliches Leben. Sie haben keine Kraft. Welche Kraft fehlt ihnen wohl? Die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Evangeliums. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Und eine Kraft erkennt man an der Veränderung, an der Wirkung. Ja? Und interessanterweise, jetzt habt ihr auch den Hinweis darauf, warum die Bibel sagt, dass diese Schlangen keine Schlangen waren. Denn hier haben wir Menschen, die den äußeren Schein von Gottesfurcht haben. Richtig? Aber sie sind es nicht wirklich. Sie sehen so aus wie Christen, aber innen drin sind es keine Christen. Und dann nächstes Mal Vers 8. In Vers 8 steht, auf dieselbe Weise, aber wie Jannes und Jambres den Mose widerstanden. Das heißt, auf dieselbe Art und Weise haben das auch Jannes und Jambres gemacht. Sie haben etwas erzeugt, was den äußeren Schein hatte, den äußeren Schein einer Schlange. Aber es fehlte die Kraft der Schlange, nicht wahr? Die konnte, nach menschlichem Aussehen sah es so aus wie eine Schlange, aber es war nur ein äußerer Schein. Es war eine Verführung, eine Täuschung. Das heißt, wir haben jetzt schon mehrere Punkte, die wichtig sind. Satan ist also in der Lage, Dinge zu erzeugen, die nach menschlichem Aussehen ganz real sind, aber er hat seine Grenzen, er kann bestimmte Grenzen nicht überschreiten, er kann kein Leben geben. Ansonsten wäre es nämlich, könnte man ihn anbeten, ja? Dann wäre er ja Gott, wenn er Leben geben könnte. Ja, genau. Aber wir sammeln ja momentan jetzt all die Dinge, die in der Bibel zusammengefasst sind, um dann später die Anwendung machen zu können. Ja? Also was hatten wir jetzt? Wir hatten 1. Samuel 28 als Beispiel. Wir hatten 2. Mose 7, 11 und 12. Wie viele Plagen haben eigentlich Jannes und Jambres und die haben sicherlich auch noch Kollegen gehabt? Wie viele Plagen haben die imitieren können? 3? 2? Bei den Fröschen sind sie gescheitert? Dann wäre es nur eine.
Sie sind bei denen gescheitert, wo sie keine Leben schaffen mussten. Also, wo nicht mit Mücken gekommen sind, bei Fröschen.
Schauen wir uns mal an. Ja? Immer wieder gut auch diese Geschichte nochmal sich in Erinnerung zu. Es gibt ja 10 Plagen. Wisst ihr, dass alle 10 Plagen, also jede Plage ein bisschen unterschiedlich ist und vom Ablauf, was da passiert ist und so. Alle haben so ihre spezifischen Gegebenheiten. Erste Plage war was? Wasser zu Blut. Schauen wir was, ob das die noch tun konnten. Habt den Vers gefunden. Wo machen das die ägyptischen Zauberer nach? 22. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und es hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Ein Ziel ist die Verstockung des Herzens. Wenn das zweite Tier aus Offenbarung 13, Vers 13, der Protestantismus in Amerika große Wunder tut gegen Gott, dann führt das dazu, dass viele Menschen ihr Herz verstocken werden. Weil wird es in der Endzeit auch wahre, gab es bei Mose auch wahre Wunder, ja oder nein? Es gab wahre Wunder, aber die falschen Wunder haben das quasi neutralisiert. Wird es in der Endzeit wahre Wunder geben? Wahre Wunder, aber die falschen Wunder, die neutralisieren das in gewisser Weise. Ja? Es führt dazu, dass viele Menschen sich verstocken. Jetzt, zweite Plage war? Frösche. Und konnten das die Ägypter noch? Wo haben wir das? 8, Vers 3. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Okay. Erste Plage geht, zweite Plage geht. Was ist die dritte Plage? Mücken. Interessant, nicht? Ja? Vers 14, schaut mal Vers 14. Die Zauberer aber versucht mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Ist das nicht auch demütigend für die Zauberer, dass sie keine Mücken hervorbringen konnten? Aber sie konnten es nicht und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh. Bei wem macht jetzt schon Klingeling im Kopf? Ihr habt vorhin etwas schon gelesen, was euch eigentlich jetzt das Licht aufgehen lassen könnte. Was war die letzte Plage, die sie imitieren konnten? Frösche. Haben wir heute schon irgendwas von Fröschen gelesen? Die dämonischen Geister, die ausziehen gleich Fröschen. Wenn dämonische Geister Wunder tun wie Frösche, dann ist das ein biblischer Hinweis auf die Wunderwirkung der Dämonen im Alten Testament, als auch Frösche entstanden sind. Das war das Letzte, das war das Höchste, was Satan noch tun konnte. Das ist ungefähr so, als wenn, Jesus und Satan sich treffen zum Wettkampf und Jesus macht, hier ist mein Wunder. Und Satan sagt, kann ich auch. Und dann sagt Jesus, okay, erste Plage. Satan sagt, kann ich auch. Und dann sagt Jesus, okay, Frösche. Und Satan sagt, okay, kriege ich noch hin. Und dann sagt Jesus, okay, Mücken. Und dann sagt, aus. Und dann sagt Jesus, okay, vierte Plage, fünfte Plage, sechste Plage, siebte Plage. Ja, also ganz offensichtlich, Gott besiegt ihn bei weitem. Ja, das ist so quasi die Idee. Aber der Punkt ist, bis zu einem gewissen Grad kommt Satan noch mit. Und dann muss er natürlich aufgeben. Und das, was wir hier erleben, ist sozusagen die absolute Speerspitze dessen, was er kann. Die Idee ist, Offenbarung 16, die letzten Verführungen sind sozusagen das Meisterstück, das Beste, was er tun kann. Er legt alles ins Zeug, was er hat. Ja? Ja, sehr gut. Genau, Vers 15 sagt, da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Ja? Und du hast es richtig gesagt, der Finger Gottes in der Bibel ist auch symbolisch für den Heiligen Geist, der übrigens wie vom Himmel gefallen ist? Wie Feuer, nicht wahr? Um das Gesetz Gottes zu schreiben. Und hier haben wir ein anderes Feuer. Wir kommen jetzt noch zu dem Feuer, was das machen wird, nicht wahr? Das offensichtlich nicht das Gesetz Gottes schreiben will, sondern dann etwas anderes vor sich hat. Aber das ist nicht zu unterschätzen, ja? Dass sie sagen, da gibt es etwas, was unsere Wunder besiegt. Und das ist der Finger Gottes. Der Heilige Geist, der angeblich all diese Wunder inspiriert, ist derjenige, der die Wunder besiegt. Ja? Das ist sehr interessant. Gut. Fallen euch noch, ach übrigens, wusstet ihr, dass dann die Zauberer auch noch Plagen bekommen haben? Schaut mal in 2. Mose 9, Vers 11. Da ist Gott ganz, ganz geradlinig, nicht wahr? 2. Mose 9, Vers 11, sodass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der Geschwüre. Denn die Geschwüre waren an den Zauberern genauso wie an allen anderen Ägyptern. Was meint ihr, was die Ägypter jetzt gedacht haben über ihre Zauberer, wenn die ägyptischen Götter nicht mal ihre eigenen Priester beschützen können? Ja, ganz genau, absolut. Ihr wisst ja, dass die ersten, wie viele Plagen waren noch universal, sowohl für Ägypter, als auch sowohl im Land Ägypten, als auch im Land Goschen, wo die Israeliten waren? 3. Bleiben dann übrig? 7. Die 7 letzten Plagen waren einzig und allein auf die Feinde Gottes. Ja, keine Wirkung auf die Treuen. Gibt es irgendwo in der Bibel noch 7 letzte Plagen? Das heißt, die Idee ist, es gibt eine Verführung und es gibt eine allgemeine Trübsalzeit, die auf alle kommt, aber dann kommt die letzte große Trübsalzeit, die 7 letzten Plagen und da gehen die Gläubigen hindurch, 1000 fallen zu ihrer Seite, 10.000 zu ihrer Rechten oder Linken, wie ist es, genau, und sie wird es nicht treffen. Ja? Das ist eine wunderbare Hoffnung, die schon im Alten Testament angedeutet ist. Die 7 letzten Plagen treffen keinen Gläubigen. Aber dazu reden wir ein andermal mehr darüber. Jetzt kommen wir zur biblischen Lehre. Woran erkennt man, ob ein Wunder von Gott ist oder nicht? Weil das müssen wir wissen, nicht wahr? Wir haben jetzt also ganz deutlich feststellen können, es gibt Wunder, die Gott macht. Da gibt es also, die Bibel ist voll davon. Fängt auf der ersten Seite an der Bibel, bis zur letzten geht es durch. Aber es gibt auch bis einem begrenzten Maße Wunder, die Satan vollbringen kann. Weil Satan ist stärker als wir, ist klüger als wir, er kennt mehr als wir und er kann sozusagen uns verführen. Er kann zwar Gott nicht verführen und Gott kann ihn besiegen, aber er kann Dinge tun, die für unser Wahrnehmen übernatürlich sind. Jetzt müssen wir also wissen, wenn es Wunder auf der Seite gibt und Wunder auf der Seite, woran können wir definitiv entscheiden, welches Wunder korrekt ist und welches Wunder von Satan kommt? Was würdet ihr vorschlagen? Welche Bibelverse würdet ihr als Grundlage nehmen, um ein Wunder zu beurteilen? Okay. Das Ziel. Also man muss vor allem wissen, was das ewige Evangelium ist, nicht wahr? Weil all diese Wunder werden ja getan werden mit dem Ziel, die Welt zum Christentum zu bekehren, nicht wahr? Das Ziel ist ja wunderbar.
Die Leute sind dann auch sofort aufgestanden und waren fröhlich und waren gesund. Bei den Heilungen heutzutage haben die wieder Rückfälle oder das dauert nur einen Tag.
Ja, also ein wichtiger Punkt ist natürlich, die Wunder von Jesu waren ganz anders als die heutigen Wunder, die man oft so sieht. Ihr kennt das, habt ihr mal solche Heilungsgottesdienste gesehen, dann kommen die auf ihren Krücken an und dann werden die Krücken weggeschmissen und dann laufen die so ein bisschen und alle schreien Halleluja. Das war bei Jesus nicht so. Aber trotzdem ist das noch ein bisschen dünnes Eis. Denn was machen wir, wenn irgendwann jemand mit weißem Gewand durch New York geht und die Leute springen alle auf? Und, nicht wahr? Und er redet wie Jesus und die Wunder sehen dann wirklich so aus wie Jesus. Ich weiß schon, was du meinst. Du hast natürlich recht für die meisten Fälle. Aber was machen wir dann? Ich weiß nicht, wer zuerst war. Okay, fangen wir da an und dann da. An den Früchten? Aber, okay, ja, gut. Also im Alten Testament steht ja auch, der Herr sagt den Okay.
Es wird dann auch so eintreten.
Das stimmt, aber dieser Schein Samuel, der dem Saul erschienen ist, der hat auch im Wesentlichen vorhergesagt, nicht ganz, aber im Wesentlichen vorhergesagt, was passieren wird, weil der Satan ist ja nicht doof, der wusste, was, und es ist fast genauso eingetroffen.
Aber bei Gott ist es nicht fast
genauso. Genau, du hast vollkommen recht, aber wenn du die Geschichte liest, dann sucht erstmal den Fehler. Ich weiß, es ist ziemlich versteckt. Was wolltest du sagen?
Also es geht um das Wort Gottes, um sein Charakter, um die 10 Gebote.
Ja, okay, wo haben wir den Vers? In Verbindung mit einem Wunder. Wo die Bibel sagt, wenn du ein Wunder siehst, ist das der Maßstab. Kennt ihr so einen Bibelvers?
Jesaja 8, Vers 20.
Jesaja 8, Vers 20 ist allgemeiner gehalten, aber den können wir auch nehmen. Schaut mal Jesaja 8, Vers 20 jetzt mal an. Und dann zeige ich euch einen, der ganz explizit davon spricht. Jesaja 8, Vers 20. Das ist ja ein ganz grundlegender Vers. Da heißt es in Jesaja 8, Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Ja, also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ihr wisst, vorher geht es auch darum, um die Totenbeschwörer, die da flüstern und die man befragen will und so weiter, geht es ein bisschen in die spiritistische Richtung. Kennt ihr noch einen Text, der sagt, also wenn du ein Zeichen siehst oder ein Wunder siehst, daran sollst du entscheiden quasi. Matthäus 24. Da spricht auch viel von Verführung der Endzeit, ja? Aber gibt es da so einen Test? Okay. Ich zeige euch mal den Vers. Schaut mal in 5. Mose 13. 5. Mose 13. Und das ist quasi ein bisschen die für diesen spezifischen Fall das Fundament. 5. Mose 13, Vers 1 bis 3. Fangen wir mal an. 5. Mose 13, Vers 1 bis 3. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Fast so ähnlich wie in Offenbarung formuliert, nicht wahr? Jetzt schaut mal in Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. Und dann Vers 4, so sollst du den Wort eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, eurem Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Was ist der Maßstab, der ohne Zweifel in 100% der Fällen immer genau richtig scannt, ob es richtig oder falsch ist?
Ob es darauf abzielt, dass wir Gott nachfolgen oder nicht.
Oder das ganze Wort.
Das ganze Wort? Warum, wenn es hier heißt, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, womit steht es im Konflikt? Mit dem Gesetz Gottes. Denn das Buch Mose, das 5. Buch Mose ist die Wiederholung des Gesetzes Gottes, nicht wahr? Klar, logisch. Ohne Frage, du kannst es nicht voneinander trennen. Aber wenn man es sozusagen auf den Punkt bringen möchte, würde man sagen, die 10 Gebote sind der Maßstab, an dem alles geprüft wird, nicht wahr? An den 10 Geboten sind ja selbst die biblischen Bücher geprüft worden. Ja. Wenn der Jesaja sein Buch angebracht hat, haben die erstmal geprüft, ob der Jesaja ein wahrer Prophet ist. Ja. Auch die Propheten der Bibel mussten ja geprüft werden. Was war der Prüfstein? Der Prüfstein sind die 10 Gebote, die Gott selbst geschrieben hat, weil das musste man nicht prüfen. Ja, das war schon mal klar. Das ist das Einzige, was man nicht prüfen musste. Logisch? Das heißt, am Urgrund aller Prüfung sind die 10 Gebote. Und deswegen hasst der Satan die 10 Gebote, weil die ihn immer aufdecken. Man kann sich zwar vornehmen, die Frucht eines Menschen zu überprüfen, aber wir Menschen schauen nicht ins Herz. Wir können manchmal denken, dass Leute gut sind, die in Wirklichkeit schlecht sind. Oder wir können auch die Abfolge eines Wunders genau analysieren, aber wir können uns dort irren. Aber in einer Sache werden wir uns nie irren, wenn wir einfach das Wort, die 10 Gebote gegenhalten und sagen, ist das in Übereinstimmung mit den 10 Geboten? Ist der das Wunder tut und alles, was da passiert, ist das in Übereinstimmung mit den 10 Geboten, ja oder nein? Wenn nicht, kein Wunder von Gott. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es ist deswegen wichtig, weil es natürlich das Gesetz Gottes ist, das am Ende der Zeit im Fokus steht. Habt ihr vorhin schon gesagt. Das Gesetz Gottes ist der Maßstab. Ja?
Eine Frage. Kirche gehen,
dass die keine Wunder tun können, weil in ihrem Leben quasi Widersprüche zum Gesetz Gottes können nur die richtigen Sabbat halten, also die einzigen Wunder halten, die Sünde
Gottes. Das ist eine andere Frage, ja? Was würdet ihr denken?
Also es geht ja auch beim Sabbat halten, der jetzt nicht an sich nur um den Tag, sondern einfach anzuerkennen, dass Gott eben der Schöpfer ist. Ja? Mhm. Und dass jetzt jemand wirklich tut, aber den Sabbat so an sich noch nicht erkannt hat, ja, dann ist das ja schon auch möglich. Also jetzt vor 1844, ja, da gab es ja auch gläubige Menschen, die jetzt vielleicht nicht den Sabbat gehalten haben.
Ja? Und du hast jetzt Bock dann, Simon?
Ich habe mich nicht
gemacht. Achso, dann Ronny und dann.
Ich glaube auch, also das Ähnliche ist, nachdem gerichtet wird, was man weiß. Wenn einer eine Wahrheit nicht erkannt hat, Gott, kann Gott trotzdem nie wirken.
Mhm, okay.
Nur wenn einer Wahrheit bewusst
übertritt. Ja, okay.
Es hat ja auch zu Zeiten Jesus Leute gegeben, die Wunder gewirkt haben, wo sich die Jünger darüber aufgeregt haben.
Mhm.
Ja, wo Jesus dann gesagt hat, lasst sie, wer nicht uns sammelt, du weißt nicht.
Du meinst den Vers, wer nicht gegen uns ist, ist mit uns.
Für uns. Genau.
Genau, oder für uns, ja, Übersetzung, genau. Ja?
Und also ich denke schon, dass die das trotzdem machen können, dass die da Wunder wirken können, weil die konnten es ja auch.
Ja. Wir haben auch keinen Hinweis darauf, dass die 10 Gebote gebrochen haben, nicht, ja? Die waren halt nur nicht direkt im Kreis von Jesus. Das waren wahrscheinlich auch Juden, ja? Aber der Punkt ist der. Ich denke, ihr habt richtige Punkte gesagt, dass der Mensch Gott den Menschen danach beurteilt, was er weiß und so weiter. Aber hier geht es ja nicht nur um die Frage letztendlich, wie der Mensch beurteilt wird, sondern es muss auch für andere Menschen beurteilbar sein. Okay, so ist es zu erklären. Ob ich gerettet bin oder nicht, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Wenn ich aber ein Prophet bin, dann müssen auch Menschen außerhalb von mir entscheiden können, ob ich ein Prophet bin oder nicht. Das heißt, es muss einen Maßstab geben, der, wie soll ich sagen, der prüfbar ist. Ja? Also wenn ich sage, ich bin ein Prophet Gottes, ja, und ich halte den Sabbat nicht, ja, woran soll ich das prüfen als normaler Mensch? Ja, woran wollt ihr das prüfen? Ihr könnt nicht mein Herz schauen. Ja? Die Erlösung, ob ich erlöst bin oder nicht, sollt ihr gar nicht prüfen. Ich habe nicht die Bürde, ich habe nicht die Aufgabe zu prüfen, ob du erlöst bist oder nicht. Aber wenn jemand von euch sagt, dass er Prophet ist, dann habe ich die Aufgabe, das zu prüfen. Ich muss entscheiden können, als Mensch, ist er ein Prophet oder nicht. Ansonsten kann ich ihm nicht folgen. Das heißt, es muss Maßstäbe geben, die sozusagen außerhalb dessen liegen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist es ja interessanterweise auch so, dass Gott den Geist der Weissagung dann wieder zum Leben letztendlich erweckt hat als für die Gemeinde, als das Gesetz Gottes erkannt worden ist. Warum? Weil wenn das Gesetz Gottes gar nicht richtig vollständig als Gesetz, als bindend wahrgenommen wird, kann man den Propheten ja gar nicht als Prophet wirklich erkennen. Weil man kann den Test eines Propheten nicht anwenden. Ja? Und dann bleibt es sozusagen einfach nur im Spekulativen, weil ich glaube, das ist ein guter Mensch und der hat einen guten Charakter, das weiß ich aber nicht. Können wir ein andermal vielleicht noch weiter ausführlicher besprechen, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du wolltest was sagen.
Jesus hat auch so schreibt.
Ganz genau.
Das ist ein bisschen gefährlich.
Ganz genau. Jetzt lass uns mal anschauen in Matthäus 7, ganz interessantes Kapitel. Matthäus 7. Vers 21 bis 23. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Wer würde zu Jesus sagen, Herr, Herr? Christen denn. Wann würden sie zu Jesus sagen, Herr, Herr? Wann sagt ein Christ zu Jesus, Herr? Wenn er betet, nicht wahr? Er sagt, Herr, Herr. Ja? Das heißt, es geht um Christen, die beten und die sogar also mit Emphase beten. Die sagen, Herr, Herr. Ja? Christen, die beten. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Haben die Menschen gewusst, dass sie auf Satans Seite sind, ja oder nein?
Nein.
Die haben es nicht gewusst.
Aber ich bin schon höre, es gibt
Also haben wir irgendeinen Hinweis in dem Vers, dass es hier um Führer oder einfache Menschen geht? Wie, ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Also, wenn ich den Text lese, dann denke ich immer, das sind irgendwelche, die so eine leitende Funktion haben. Es geht nicht um einfache, betende Menschen. Also ein Katholik
so. Zum Beispiel. Ach so. Ja, ja.
Der jetzt bestimmte Dinge nicht erkannt, darum geht es nicht, sondern es geht um einen Leiter, der bestimmte Verantwortung auch hat, andere Menschen zu
unterstützen. Mhm.
Stimmt das nicht?
Ich glaube, hier geht es, also wenn man sich jetzt zum Beispiel charismatische Bewegung anschaut, ja.
Mhm.
Beherrschen sollte und das sind ja auch nicht nur Leiter dabei, sondern es ist ja auf die Gemeinde bezogen, ja, diese ganzen Wunder und so. Und
also,
ich glaube nicht, dass es jetzt immer auf die Leiter bezogen ist, sondern insgesamt auf Menschen.
Also auf jeden Fall ist der Schwerpunkt des Textes nicht, es waren Leute, die besonders hoch waren in der Leitung, sondern der Schwerpunkt ist, es waren Leute, die besonders viel gemacht haben, die sich besonders aktiv sind, ja. Denn nicht jeder, auch nicht jeder Christ, egal welche Denomination, treibt Dämonen aus. Ja? Der ganze, ich will nicht sagen der Witz, aber die ganze Pointe an der Passage ist ja, dass die Leute, die am allermeisten gemacht haben, ja, die Dämonen ausgetrieben haben, die geweissagt haben, die Wunder getan haben, dass Jesus ihnen sagt, ich kenne euch nicht. Die meisten Früchte, die Menschen, die Christen als Früchte anerkannt hat, nicht wahr? Das ist jemand, der hat in Nigeria Täler gemietet und hat, nicht wahr, Dämonen ausgetrieben. Ich meine, das muss ein Mann Gottes sein, so, ja? Egal, ob der jetzt ein Leiter ist oder ein Laie, ja? Dinge, die sozusagen bei Menschen als großartig angesehen werden, das ist der Punkt. Ja. Ah, okay, das kann ich sofort antworten. Du, bei dir steht Übeltäter, oder?
Ja, das ist ein anderer Text ganz kurz, was du diesen Zusammenhang meiner Gedanken, wo steht, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn der ja auch in unseren Scheunen sammelt, oder
ja.
Ist das in Ordnung, dann lasst ihn. Und wie kann man das jetzt
okay. sagen? Kann man sofort zusammenbringen. Das Wort Übeltäter heißt wörtlich, also wenn ich es übersetze hier in der Schlachter zum Beispiel, dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Das Wort heißt Übertreter des Gesetzes. Ja. Das heißt, der Punkt ist, den Punkt, den ich machen möchte, in der Endzeit. Er spricht übrigens auch von falschen Propheten im Abschnitt, könnt ihr es sehen? Die in Schafskleidern zu euch kommen. Und dann geht es auch um die Früchte. Und dann was sind die Früchte? Die Früchte ist nicht, ist das ein lieber netter Mensch? Oder sieht er zumindest so aus? Die Frucht ist am Ende das Gesetz Gottes. Denn jeder wahre Gläubige wird, wenn er die Liebe Gottes mit dem Gesetz vereint sieht, sich entscheiden, die Gesetze Gottes zu halten. Wisst ihr, wie ich meine? Jeder Aufrichtige, wenn er sieht, was die Bibel über das Gesetz Gottes sagt, wird sich dafür entscheiden. Das ist ja, was Jesus sagt. Es gibt viele in den anderen Stellen, die noch nicht meine Stimme gehört haben. Das ist ja, die Bibel macht es ganz deutlich, dass aus allen Nationen, allen Denominationen, allen Kulturen, allen Religionen Menschen zusammenkommen werden. Aber alle, die dort zusammenkommen werden, haben zwei Kennzeichen. Sie halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Und da wird es Menschen geben, die nicht die Gebote halten, die sagen, die Gebote sind abgeschafft und unwichtig, brauchen wir nicht, aber die trotzdem glauben, dass sie erlöst sind und dass sie mit Jesus sind und dass sie Wunder tun. Das heißt, manchmal haben wir die Idee, dass jeder Mensch, der aufrichtig glaubt, dass er mit Jesus ist, gerettet wird. Aber es gibt Menschen, die glauben aufrichtig, dass sie mit Jesus sind, haben sich aber bewusst, wissentlich gegen das Gesetz entschieden. Und damit für die Sünde. Ja klar, weil Sünde ist die Gesetzesübertretung. Ja. Ja, klar.
Wenn ich jetzt den Sabbat nicht halte, obwohl ich noch nie gewesen habe, aber für mich der Sabbat jetzt der Sonntag ist.
Mhm, klar.
Dann, aber ich glaube ja, Gott ist der Erlöser und der Schöpfer.
Mhm. Ich verstehe, was du meinst, aber es kommt am Ende zu dem Punkt in der Endzeit, dass Gott diese Botschaft so deutlich macht, dass ich mich entscheiden muss. Am Ende gibt es zwei Gruppen. Es bezieht sich ja ziemlich auch ans Ende, denn es heißt ja, viele werden an jenem Tag, an welchem Tag? An dem Tag, an dem abgerechnet wird, sozusagen. Dann gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gesetze Gottes halten, die versiegelt sind. Und da gibt es auch ein äußeres Zeichen vom Siegel. Und die es nicht sind. Ja? Und dort gibt es nicht alle von denen, die am Ende verloren gehen, haben gewusst, dass sie auf Satans Seite stehen. Sie ist bewusst. Die haben nicht alle. Die Bibel sagt ja sogar, dass die Zeit kommen wird, dass diejenigen, die euch verfolgen und töten, meinen, Gott einen Dienst zu tun. Sie meinen, sie tun. Saulus hat gemeint, er tut das Richtige. Er hat gedacht, er kämpft für die wahre Religion. Und viele Kreuzritter oder Inquisitoren haben wirklich gedacht, sie tun das Richtige für die heilige katholische Religion, indem sie die Heretiker ausrotten. Ja, sie waren konsequent in ihrem Denken, aber sie waren total unchristlich und falsch. Ja, das ist der Punkt. Genau. Und deswegen bricht es dann alles zusammen. Genau.
Hey. Aber weißt du, mit welcher Überzeugung, ja, also ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich lauter werden.
Genau, die
nicht aggressiver, ja,
im Sinne von lauter Ruf. Genau, denn es ist die Wahrheit, die uns heiligt. Ja, die Wahrheit ist eben nicht einfach nur irgendwas, was trennt oder was irgendwie unwichtig ist, weil das ist ja dieser ganze Unterstrom jetzt momentan in der Diskussion. Nicht wahr? Die Wahrheiten trennen uns, lass uns alle lieb haben. Ja? Die Wahrheit ist die Heiligmacht, denn der Sabbat erklärt mir was über Gottes Gesetz und über Gottes Charakter, über Gottes Liebe, über Gottes Kraft, das der Sonntag nicht mir erklärt. Ja? Und das sind dann viele Dinge, die man jetzt noch dazu sagen könnte. Aber das lassen wir mal und gehen mal zu Apostelgeschichte 8. Jetzt kommen wir zu dem, den du, Bea, von gemeint hast, nämlich zu Simon Magus. Und der Name verrät schon. Ihr wisst ja, dort in Apostelgeschichte 8 treffen zwei Simons aufeinander. Simon Magus und Simon Petrus. Schauen wir mal in Apostelgeschichte 8 und dort Vers 9. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen was? Bann gezogen. Hier haben wir einen Zauberer, jemand, der große Wunder tut. Und er zieht damit das Volk in seinen Bann. Hier haben wir einen biblischen Beweis dafür, dass dämonische Zeichen und Wunder nicht einfach nur Trickserei sind oder einfach nur, naja, so ein merkwürdiges Phänomen, sondern die werden bewusst eingesetzt von Satan, um viele Menschen zu kontrollieren. Es geht um Kontrolle. Das ist der Grund, warum es hier gemacht wird. Ja? Es geht um Kontrolle. Wir haben ja letztes Mal über Autorität gesprochen, nicht wahr? Die beiden Konzepte der Autorität. Er hat sie alle in seinen Bann gezogen. Und dann heißt es hier, indem er sich für etwas Großes ausgab. Wenn ihr das lest, woran erinnert euch das, wenn jemand sich für etwas Großes ausgibt? Ein kleiner Horn, nicht wahr? Das auch dann sich in den Tempel setzt. Das geht bei Luzifer los, nicht wahr? Der sich selbst erhoben hat. Wenn ich mich für etwas Großes ausgebe, impliziert er, dass ich nicht wirklich groß bin. Ich gebe mich für etwas Großes aus. Ich erhöhe mich selbst. Ja? Das ist ein ziemliches Musterbeispiel. Und jetzt schaut mal in Vers 10. Ihm hingen alle an, klein und groß. So ähnlich wie auch in Offenbarung, nicht wahr? Alle, klein und groß, werden alles Mahlzeichen bekommen. Indem sie sprachen, was haben sie gesagt? Dieser ist die große Kraft Gottes. Warum haben die gedacht, dass das eine Kraft ist? Warum haben sie gedacht, das ist die Kraft Gottes? Weil da was sich bewegt hat. Da war ein Wunder zu sehen, da war was los, nicht wahr? Deswegen haben sie gedacht, das ist die Kraft Gottes. Vers 11. Sie hingen ihm an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Da gibt es also auch ein Zeitelement. Ja? Je länger das geht, desto intensiver wird es. Jetzt schaut mal in Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Was hat diesen Simon Magus, als er Christ wird, am meisten überzeugt? Zeichen und Wunder. Und das ist auch der Grund, warum er nie wirklich so einen ganz tiefen, echten Glauben entwickelt hat, sondern kurz Zeit später gleich wieder abgefallen ist. Er möchte ja dann genau diese Gabe für Geld kaufen. Und ihr wisst natürlich, ich glaube, wir haben es in der Predigt mal angedeutet, dass Simon Magus so sein Urtypus ist für dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dass sich regt schon zur Zeit der Apostel. Und ihr kennt das, ihr wisst, Simon Magus ist dem Simon Petrus nach Rom gefolgt. Und ab dem Zeitpunkt ist es jetzt meine... Also was wir noch wissen ist, dass Simon Magus gegen den Petrus gesprochen hat vor Kaiser Nero, sich mit Nero verbündet hat, also Religion und Kirchenstaat zusammen, gegen die wahre Gemeinde, den Petrus. Dann ist der Petrus umgekommen. Übrigens, wisst ihr, wo der Petrus umgekommen ist? In Rom, das stimmt, da wisst ihr wo. Ist nicht so schwer, wenn ihr drüber nachdenkt. Wo ist wohl der Petrus umgekommen. Wo ist wohl das Grab des Petrus? Da, wo der Petersdom ist. Deswegen hat man den Petersdom dort gebaut. Der Petersdom steht eigentlich außerhalb der Stadtmauern des alten Roms, weil dieser Zirkus, nicht Maximus, der Zirkus des Nero dort war. Dort fanden die Schauspiele statt, wo man die Christen den Löwen vorgeworfen hat. Da ist auch Petrus gestorben. Es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass er wirklich dort gestorben ist und begraben ist und hat später die katholische Kirche auf diesem Grabmal erst die alte Petersbasilika und dann später den Petersdom gebaut. Und wisst ihr, was dort auf dem Neronischen, wie sagt man Neronischen? Egal. Also von dem Zirkus des Nero, was dort stand auf dem Zirkusdorf? Genau derselbe Obelisk, der heute auf dem Petersdom steht. Es ist der exakt selbe Obelisk. Also es ist der dort stand, wo Petrus getötet, der steht heute noch da, als derselbe heidnische Obelisk. Und hier wurde Petrus getötet. Und die Kirche, die dort residiert, tut all das, was Simon Magus getan hat. Nicht wahr? Also das ist jetzt meine Spekulation. Steht nicht in der Bibel, steht auch nicht bei Ellenwald, dass Simon Magus nach dem Tod von Simon Petrus nach einiger Zeit angefangen hat, nicht wahr? Und dass seine Nachfolger angefangen haben, Geschichte umzuschreiben, nicht wahr? Aus den Verfolgern wird plötzlich zurückgeschrieben, dass sie die wahre Kirche sind. Dasselbe passiert auch mit den dann später im frühen Mittelalter, dass die wahre Kirche, als sie dann in die Waldensertäler getrieben worden sind, plötzlich als die Abspaltung dargestellt wurde und die Abspaltung sich als die wahre Kirche dann dargestellt hat. Nicht wahr? Und so wird es immer so sein. Aber dazu mehr nächste Woche. Gut. Wie sind wir drauf gekommen? Genau, deswegen. Simon Magus. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe von Beispielen, die deutlich zeigen, was der ganze Sinn und das ganze Ziel hinter diesem großen Zeichen Offenbarung 13 sein wird. Hat Jesus auch Zeichen getan und Wunder? Auf die Gegenseite. Hat er? Ja. Wann hat er nicht so viele Zeichen getan? Es gibt auch Momente, wo er nicht viele Zeichen getan hat. Schauen wir mal eine Stelle an. Schaut mal Matthäus 12. Das ist interessant. Ich war immer dann, wenn die Zeichen haben wollten, hat er keins gemacht. Und da können wir was lernen von. Matthäus 12, Vers 38 und 39. Matthäus 12, Vers 38 und 39. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir haben ihn sogar als Meister angesprochen, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Wow. Was können wir aus dieser Textstelle entnehmen für uns persönlich? Was können wir daraus lernen? Wir sollen Gott nicht herausfordern? Ja? Genau. Gott möchte niemals, dass wir unseren Glauben auf Zeichen basieren. Ihr habt ja gerade gesehen, Simon Magus hat seinen Glauben auf Zeichen basiert. Die katholische Kirche basiert ihren Glauben auf Zeichen. Ja? Wenn es ein Zeichen ist, dann ist es von Gott. Und das macht das ganze Verführungspotenzial aus, weil der Satan auch Zeichen machen kann. Und dann kann er ganz schnell Dinge einschleusen. Jesus hat ganz deutlich gemacht, wenn ihr auf Zeichen wartet, gebe ich euch keine. Nicht, weil ich euch nicht lieb habe, sondern weil es wäre das Schädlichste auf der Welt, wenn ich das beantworte. Aber ein Zeichen gibt er doch. Was ist das Zeichen, das er gibt? Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Ja, das ist eine prophetische Sache.
Es ist ja ein Typus, ja. Drei Tage im Bauch des Fisches, der Jona und Jesus Christus, drei Tage im Grab.
Genau. Oh, jetzt werden wir nicht nochmal auseinandernehmen, was die drei Tage und drei Nächte bedeuten. Aber ihr kennt das alles, ja. Ist ein eigenes spannendes Studium. Aber der Punkt ist der, so wie Jona im Bauch des Fisches war, so wird Jesus im Bauch der Erde, also in der Erde sein und dann auferstehen. Und der Punkt ist, war Jona auch ein Zeichen für die Nineviten, ja oder nein?
Ja.
Inwiefern? Was hat er denn für Zeichen gemacht dort?
Er hat gepredigt.
Er hat gepredigt. Seine eigene Lebenserfahrung, die er gemacht hat, verbunden mit der einfachen Predigt des Wortes Gottes, war das Zeichen. Und genau das war das Zeichen, was die Pharisäer brauchten. Sie mussten das Leben Jesu sehen, was Jesus tun würde und was er gepredigt hat. Keine anderen bestätigenden Zeichen. Einfach, was Jesus getan hat, sein Leben, Kreuzigung, Tod, Auferstehung, verbunden mit seinem Wort. Das ist das Zeichen des Jona. Und das hat wie viele Nineviten überzeugt? Und wie viel der hochgebildeten Theologen in Jerusalem? Das ist, also ein paar Priester haben sich später bekehrt, nicht wahr? Ein paar schon. Aber das ist ja die ganze Ironie des Alten Testaments, nicht wahr? Ihr kennt das. Ein einziger Prophet ist zu den Heiden geschickt. Und der bekehrt die gesamte Stadt. Und die ganzen anderen Propheten werden nach Jerusalem geschickt. Jesaja, nicht wahr? Und Jeremia und Hosea oder Samaria. Was passiert mit denen? Alle umgebracht. Ja. Kann man sich auch überlegen, ob das nicht auch eine praktische Anwendung für uns hat, nicht wahr? Du wolltest was sagen. Mhm. Ja. Das Problem der Warnung, das ist das Problem der Menschen, ganz genau. Schaut mal in Johannes 4, Vers 48. Jesus trifft den Nerv, als er das sagt, in Johannes 4, Vers 48. Kennt ihr die Geschichte? In Johannes 4, dort an der Stelle. Worum geht's? Genau, das ist auch in Johannes 4, aber nicht mehr in Johannes 4, Vers 48. Da gibt es noch eine andere Geschichte, die man meistens übersieht in Johannes 4. Auch das nicht? Sondern? Den Sohn eines königlichen Beamten, ja? Auch interessante Geschichte. Schaut mal in Vers 48, wir lesen jetzt nicht die Geschichte, nur den Vers, Vers 48. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist das Grundproblem, was die Juden hatten und was heute noch viele Menschen haben. Wenn es nicht Zeichen und Wunder gibt, glauben sie nicht. Was sagt die Bibel? Woher müsste eigentlich der Glaube kommen? Aus der Hebräer, also Hebräer 11 sagt, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und er kommt aus der Predigt des Wortes Gottes. Und das wissen wir aus Römer, sehr gut, Kapitel 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das war das Zeichen des Jona. Jona hat gepredigt. Und am Ende der Zeit haben wir zwei Gruppen von Menschen. Wir haben eine Gruppe von Evangelisten oder von Gläubigen, die werden das Evangelium predigen, das ewige Evangelium, mit der Bibel in der Hand. Und dann gibt es die andere Gruppe, da gibt es Zeichen und Wunder und nicht wahr, alles Mögliche. Und die Bibel sagt, die große Masse der Menschheit wird mit den Wundern gehen und nicht mit der Bibel. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, auch uns selbst, dass die Zeit kommen wird, wo wir unseren eigenen Sinnen nicht trauen können. Wir müssen die Bibel kennen. Und wisst ihr, wo es eine Zeit gab, wo das schon mal so war in der Adventgeschichte? 1844. Als nichts, was man sehen, hören, schmecken konnte, darauf hingedeutet hat, dass irgendetwas passiert ist. Nur die Bibel sagt, das steht da schwarz auf weiß, nicht wahr? Bis zu 2300 und man sieht dann, muss 1844 sein, wegen Daniel 9. Es deutet auf das Ereignis hin, nichts passiert. Alle, und wir lernen das ja in den nächsten Wochen und Monaten noch, alle waren sie vorher felsenfest überzeugt von dem Datum. Als nichts passiert ist, war die große Masse nicht mehr so überzeugt. Nur ganz wenige waren trotzdem noch überzeugt gegen ihre Sinneswahrnehmung. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack von dem, was auf die Endzeit uns in der Endzeit erwartet. Wenn die gesamte Sinneswahrnehmung, die ich habe, gegen das zu sprechen scheint, was das einfache, schwarz auf weiß gedruckte Wort Gottes sagt, dann zeigt sich, ob ich wirklich meine Füße auf dem Felsen habe oder ob es interessant war, was der Prediger gesagt hat, ob es mich mitgerissen hat, das war logisch, ja, oder was auch immer. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt, lasst uns noch etwas anschauen. Und zwar in Lukas 2. Sehr interessanter Text. In Lukas 2. Vers 34. Lukas 2, Vers 34. Kennt ihr mal die Geschichte? Was ist die Geschichte Lukas 2 an der Stelle? Genau, das ist, wenn Jesus als kleiner Säugling in den Tempel gebracht wird, nicht wahr? Und dort dargestellt wird. Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Was lehren wir aus dem Text? Bezug auf Zeichen. Es wird nicht angenommen werden, ja, oder von vielen nicht angenommen. Was wolltest du sagen, Ronny? Jesus ist das Zeichen. Habt ihr es gelesen? Er ist gesetzt zum Zeichen. Das heißt, das eigentliche Zeichen der Bibel ist Jesus, und zwar der wahre Jesus. Was also heißt, jedes biblische, jedes echte Zeichen wird immer direkt auf den wahren biblischen Jesus weisen und mit dem in völliger Harmonie sein. Das einzige, also das echte, das eigentliche Zeichen der Bibel ist Jesus selbst. Wenn ich also Jesus habe, habe ich schon das größte Zeichen. Genau, und es gibt viele Christen, die denken, naja, ich glaube zwar an Jesus, aber ich habe noch keine Zeichen gesehen, ich bin irgendwie schlechter oder da fehlt mir noch was. Das ist ja oft in den evangelikalen Kreisen dann so, oder in charismatischen Kreisen vielmehr, so diese Idee, naja, jetzt habe ich schon Jesus angenommen, aber solange ich nicht in Zungen rede, habe ich noch keinen echten Beweis, dass ich von Gott angenommen bin. Ja? Und da übersieht man, dass das eigentliche Zeichen schlechthin Jesus ist. Wenn du Jesus hast, hast du das größte Zeichen, das es gibt. Kein anderes Zeichen kann das übertreffen. Das größte Zeichen, das es gibt, ist Jesus selbst. Weil manchmal denken wir so als Christen, oh, nicht wahr, ich habe noch niemanden geheilt, ich habe noch keine Weissagung getan, ich bin wahrscheinlich nur so ein Christ vierter Klasse, nicht wahr? Aber das müssen wir uns vorstellen hier. All die anderen Zeichen sind nur periphere Zeichen, nur sekundär, nur so am Rande, um halt in bestimmten Situationen einen bestimmten Sinn zu erfüllen. Das eigentliche Zeichen ist Jesus. Und das kann jeder haben. Deswegen sagt Jesus auch an anderer Stelle, dass er selbst das Zeichen des Jona ist. Ja, er sagt, ich bin, er sagt, an Lukas sagt er das, so wie Jona zu den Nineviten, so bin ich zu dieser Generation. Ich bin das Zeichen. Ja. Das heißt, niemand von uns muss irgendwie Minderwertigkeitskomplexe haben, wenn er noch nicht einen Dämon ausgetrieben hat. Sondern wenn wir Jesus im Herzen haben, haben wir schon das größte Zeichen, das ein Mensch überhaupt haben kann. Das ist auch die Kraft Gottes, nicht wahr? Die wahre Kraft Gottes, die innerlich wirkt. Nun, lass uns noch ein paar Minuten sprechen über das Feuer. Das Feuer. Wir haben schon einige Geschichten angesprochen. Wo kommt, sammeln wir mal, wo kommt Feuer vom Himmel in der Bibel? Was haben wir schon gesagt? Moment, was ist das? Berg Karmel. Okay. Okay, was noch? Pfingsten, das war aber ein symbolisches Feuer, ne? Quasi symbolisch für den Heiligen Geist. Natürlich, es sah auch feurig aus, aber genau. Ja, die war da, ne? Die ist nicht vom Himmel gefallen, oder? Sodom und Gomorra. Genau, der wurde einmal angezündet, dann brannte das die ganze Zeit. Ich habe es fiel einmal von oben nach unten. Brandopferaltar, okay. In der Wüste. Und übrigens nicht nur in der Wüste, sondern wo ist nochmal Feuer vom Himmel gefallen in Bezug auf den Brandopferaltar? Als Salomo den Tempel eingeweiht hat, ja, dieses wunderbare Gebet spricht, das ist ein ganz tolles Gebet, und dann kommt das Feuer herab. Ja, okay. Offenbarung 20, ja? Das ist noch zukünftig. Ah, da kommt auch Feuer vom Himmel, richtig? Und was macht das Feuer? Verzehrt die Ungläubigen. Okay? Was noch? Also eine Geschichte habt ihr auf jeden Fall noch vergessen. Hm, was? Das steht nicht explizit. Wir stellen uns das so vor, dass es wahrscheinlich so gewesen ist, aber in der Bibel steht es nicht explizit, dass Feuer vom Himmel gefallen ist. Aber diese Idee, dass Gott das Opfer angesehen hat, das lässt sich sozusagen hieraus ableiten. Also von daher hast du durchaus recht, genau. Hm, nochmal? Sag nochmal. Stimmt, Elias, aber das war andersrum. Das ist nicht Feuer vom Himmel auf die Erde, sondern von der Erde in den Himmel, nicht wahr? Aber du bist schon gar nicht so verkehrt. Bleib mal bei dem Elia. Als dieser Hauptmann, kennt ihr Geschichte? Geht man wieder zu 2. Könige. Genau. 2. Könige 1. Ich kann mich erinnern, die haben wir vor ungefähr knapp vor einem Jahr da so mal hier durchgenommen. Könnt ihr euch auch noch erinnern? Gut. 2. Könige 1. Genau. Da geht es darum, dass der König ist, Moment, wo ist er durchgefallen? Durch eine Luke, nicht wahr? Durchs Gitter. Ja, der König ist durchs Gitter gefallen und es liegt todkrank und möchte eigentlich einen Götzen befragen und dann kommt dem Boten Elia entgegen und sagt dann, wieso befragt der König einen Götzen und so weiter. Und dann ist der entscheidende Punkt, dass dann Elia gerufen werden soll. Der König sendet einen Hauptmann mit 50 und die sagen dann zu ihm, du Mann, Vers 9, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Elia antwortet dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrt ihn und seine 50. Dann passiert das Gleiche nochmal. Dann kommt der zweite Hauptmann und sagt, komm rasch herab. Und wieder fällt Feuer vom Himmel. Und dann kommt der dritte. Und was sagt der? Der weiß jetzt, was passiert ist, nicht wahr? Und sagt, ich werde was anderes sagen. Genau, der beugte seine Knie. Nicht wahr? Und dann sagt Gott, geh mit ihm mit. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen, weil es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo darauf noch Bezug genommen wird. Wo jemand sich an diese Geschichte erinnert und sagt, das würde ich auch mal gern machen. Als die Jünger nämlich sehen, wie Jesus von den Samaritern abgelehnt wird, da sagt Johannes, nicht wahr? Der junge Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der später den ersten Johannesbrief geschrieben hat, nicht wahr? Wo man sagt, das ist die Liebe in Person. Der sagt, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen, so wie Elia? Und was sagt Jesus? Du weißt nicht, welchen Geistes du bist. Welches Geisteskind ihr seid. Können wir gleich drüber reden. Das ist, Moment, wo ist das? Das ist in... Das müsste Matthäus sein. Habe ich mir nicht auf. Ah, Lukas 9. Lukas 9. Vers 51 bis 56. Genau, jetzt reden wir ganz kurz über diese... Das war kein Feuer gefallen, aber das hat direkt was damit zu tun, ja? Reden wir ganz kurz darüber, was die uns sozusagen lehren in Bezug auf Offenbarung 13. Ja? Nur ganz kurz als Zusammenfassung, dass wir sehen, was ist das Spektrum dieses Feuers, das vom Himmel gefallen ist. Zunächst mal Berg Karmel. Warum sollte Feuer vom Berg Karmel fallen?
Um das Opfer zu verzehren. Als Zeichen dafür, dass wer dem Gott dient.
Als ein Zeichen, nicht wer dem Gott dient. Das war schon klar.
Welcher wahre Gott ist.
Welcher Gott ist wirklich Gott und wer ist nur... Ein Götze. Da waren die Priester und die falschen Propheten, Klingelingeling, des Baal und der, wie hieß die andere Göttin? Astarte oder Asherah, nicht wahr? Insgesamt 850, wenn ich mich recht entsinne, 450 von Baal und 400 von der Asherah, 850. Gegenüber, wie viele Propheten des Jahwe?
Einer.
Das ganze Volk Israel dort am Abhang, das war der Berg Karmel, das ist so ein Hügel, da kann man bis weit ins Land hineinschauen. Und ihr kennt die Geschichte, Elia lässt ihnen den Vortritt und sie tun den ganzen Tag dort tanzen zur Musik und sie rufen Baal, Baal, erhöre uns. Was heißt Baal, Baal übersetzt? Viele werden am Ende sagen zu mir, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen? Sie haben getanzt, sie haben fanatische Sachen gemacht und haben gerufen, Herr, 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 bring Feuer herab. Was passiert? nichts. Dann kommt Elia. Wie lange betet Elia, bis Feuer vom Himmel kommt? Ganz kurz, nicht wahr? Für den Regen hat es länger gedauert, nicht wahr? Da ging es um eine andere Lektion. Aber was sagt uns das jetzt in Bezug auf Offenbarung 13? Wenn die Bibel sagt, sodass er sogar Feuer vom Himmel fallen lässt. Was sagt uns das? Wo man sich ganz schnell täuschen kann. Das heißt auf Klartext, der Satan kann in der Endzeit mehr als im Alten Testament. Logisch? Im Alten Testament konnte er es noch nicht. Aus irgendeinem Grund. Spielt jetzt keine Rolle. Aber der Satan kann in der Endzeit noch mehr als im Alten Testament. Und im Alten Testament konnte er schon eine ganze Menge. Das also deutlich macht, auch sein Wissen steigert sich, sein Können steigert sich, seine List steigert sich. Ja? Denn ihr wisst, ein Mensch, der jahrelang darüber nachdenkt, wie er möglichst Böses tun kann, der wird auch immer besser in seinen Methoden und Techniken. Ellen White spricht übrigens darüber, dass der Satan die Natur studiert. Er studiert die Naturgesetze, um herauszufinden, wie er möglichst nicht wahr eingreifen kann. Er studiert den menschlichen Körper, er studiert die menschliche Psychologie. Was meint er, warum er solche Dinge wie die Unterhaltungsmedien erfunden hat? Das ist ihm nicht irgendwie, das war kein Geistesblitz. Der hat sich genau studiert über Jahrhunderte, wie der menschliche Verstand funktioniert und überlegt, wie könnte ich das technisch so machen, um den möglichst schnell und effektiv zu verführen. Ja, das ist alles von. Wir denken mal, da irgend so ein Mensch ist plötzlich drauf gestoßen, nicht wahr? Der Satan plant seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden strategisch, um immer mehr seine Verführungsmaschen enger zu ziehen. Wir müssen ganz kurz weitermachen. Der Berg Karmel war damals das Zeichen oder sollte die Entscheidung bieten, wer ist der wahre Gott? Richtig? Was beansprucht damit hier Satan durch den abgefallenen Protestantismus in Amerika, der natürlich und so weiter, haben wir schon gesagt, da die führende Rolle trägt? Was beansprucht er damit? Er will damit zeigen, dass er wirklich wahrer Gott ist. Und das wird viele, stellen wir uns mal vor, da fällt wirklich buchstäblich Feuer vom Himmel. Und ich möchte das mal in den Raum stellen. Manchmal wird das sehr sofort vergeistlicht und sagt, das ist irgendwie geistliches Feuer, das ist der Spiritismus im Ganzen. Aber nehmen wir mal an, da fällt doch wirklich mal Feuer vom Himmel. Ja? Und dann heißt es, schau mal, in der Bibel steht eindeutig, nicht wahr? Die Bibel sagt doch, der Feuer vom Himmel fallen lässt, ist Gott. Und da ist jetzt buchstäblich Feuer vom Himmel gefallen. Klare Sache, oder? Ihr seht schon, das Ganze nimmt dramatische Form an. Und wenn ich nicht dieses Prinzip kenne, dann bin ich verloren. Weil der Satan hat in der zweiten Versuchung auch die Bibel zitiert. Ja? Der Satan versucht die ganze Sache, er weiß ja, dass es eine Bibelstelle gibt in der Bibel, die nahelegt, dass damals durch Feuer vom Himmel entschieden worden ist, wer der wahre Gott ist. Ja? Nur so am Rande. Wofür steht Pfingsten? Oder was ist da passiert bei Pfingsten? Der Heilige Geist kam herab, um was zu tun? Um die Jünger zur Predigt des Evangeliums zu befähigen, und zwar um alle Nationen so schnell wie möglich zu erreichen. Gibt es hier ein ähnliches Ziel? Haben wir gelesen, die Zeichen, die ausziehen, um Zeichen zu tun, um die Könige der Welt zu versammeln, aber nicht zum ewigen Frieden Gottes, sondern zum Krieg Gottes. Ja? Ein falscher Geist. Und wird nicht auch behauptet, dass hier der Heilige Geist dahinter steckt? Der Heilige Geist, der diese Wunder tut, der Heilige Geist, der uns in Zungen reden lässt, der Heilige Geist, der all diese Phänomene verursacht? Was war der Punkt bei Sodom und Gomorra? Warum hat Gott Sodom und Gomorra durch Feuer vernichtet? Das war ein Gericht. Das war eine Reinigung, ja? Ein Gericht?
Sollte vielleicht aber auch für die umliegenden Völker eine Warnung sein.
Sollte eine Warnung sein? Jetzt ist es ja aber nicht Gott, der hier Feuer vom Himmel fällen lässt, sondern Satan. Was wäre sozusagen der Kontrast zu Sodom und Gomorra? Warum hat Gott nochmal Feuer vom Himmel fallen lassen? Um die Ungläubigen zu vernichten. Warum lässt Satan Feuer vom Himmel fallen? Um die Gläubigen Zu welchen haben wir eine Bibelstelle, die sagt, dass die Zeichen und Wunder tatsächlich eigentlich die Gläubigen zum Ziel haben? Genau, wo steht das? Matthäus 24, genau. Schaut mal, Matthäus 24. Also Offenbarung hat das natürlich inhaltlich prinzipiell genauso. Matthäus 24, und da steht sogar explizit, schaut mal, Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, also was ist das Ziel, die Auserwählten zu verführen? Der Satan gibt diese großen Zeichen primär nicht, um die noch weiter zu verführen, die schon verführt sind, sondern bewusst. Manchmal denken wir, diese Zeichen sind dazu da, um die zu verführen, die sowieso schon nicht die Wahrheit haben. Da denken wir ein bisschen zu kurz. Ja, es stimmt, die sowieso schon verführt sind, werden sich durch diese Zeichen auch noch mehr bestärkt sehen und werden sich dann vollkommen dafür entscheiden, werden quasi ihre Entscheidung besiegeln und so weiter. Aber das ist nicht der primäre Grund. Da steht, die großen Zeichen werden getan, um, wenn möglich, aber um die Auserwählten zu verführen, wenn es möglich ist. Das heißt, der ganze Punkt von Offenbarung 13,13 richtet sich nicht gegen die Pfingstler und Charismatiker, obwohl die natürlich auch betroffen sind, ja, sondern er richtet sich gegen die Auserwählten. Ja oder nein? Steht da, oder? Mit dem Ziel, sie zu vernichten. Und nicht das Beste, entweder um sie auf die Seite Satan zu ziehen, was ihre Vernichtung wäre, oder um sie dann buchstäblich zu vernichten, was in Offenbarung 13 ein paar Verse später kommt. Ja?
Von Satan. Das steht in Vers 8 und 9. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Haupt seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, ihn dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und ja, der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen, Wunder. Das ist ja auch das, was auch sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würden auch die Auserwählten verführt werden. Mhm. Jesus macht ihm ein Ende, indem er kommt.
Ja, also die Zeichen und Wunder sind ein ganz schweres Kennzeichen des Antichristen, auch in 2. Thessalonicher 2, Dankeschön. Und schon sein Kommen ist dadurch bestätigt worden, nicht? Und das Kommen des Antichristen damals ist dadurch bestätigt worden. Übrigens, sind einige Menschen dem vernichtenden Feuer Gottes entronnen? Jetzt ein bisschen schwer. Werden dann... Egal, lass es. Brandaufwalter. Wofür steht der Brandaufwalter?
Dafür Feuer vom Himmel. Und Gott hat damit gezeigt, dass ihm das Opfer angenehm war.
Das ist angenommen. Es ging letztendlich um die Vergebung der Sünde, nicht wahr? Mhm. Dass durch diese Tatsache, also Gott nimmt das an und der Sünder darf dann wissen, ich bin frei und ich bin bei Gott angenommen. Es geht um das Evangelium. Und du hast von was Interessantes gesagt. Bei diesen großen Zeichen geht es endlich auch um ein falsches Evangelium. Es geht um die Idee, ich bin gerettet. Und das ist etwas, was dort ganz, ganz eng verknüpft ist mit den Wundern. Es geht bei den Wundern ja nicht nur darum, dass jetzt irgendjemand geheilt wird, sondern es geht bei diesen Wunderheilungen ja auch darum, den Menschen deutlich zu machen, das Evangelium, das ihr gehört habt, ist das wahre Evangelium. Was für ein Evangelium hören denn die Menschen in solchen Heilungsgottesdiensten und solchen Wundersachen? Was für ein Evangelium hören die? Aber was hören die? Was für ein Evangelium hören die?
Gott liebt dich.
Gott liebt dich, aber das ist ja nicht falsch, oder?
Nein.
Aber was hören die?
Sie
gehören nicht zum Gesetz?
Vergebung ist auszeichnet.
Kennt ihr diesen Ausspruch? Einmal gerettet, immer gerettet? Die Idee ist, du hast einmal Jesus angenommen, du sagst, ich liebe Jesus und jetzt kannst du nicht mehr verloren gehen. Und egal, was du machst, du bist gerettet. Und wenn das so ist, dann kann es ja nicht so dramatisch sein, wenn du vielleicht nicht am Sabbat in die Gemeinde gehst, sondern am Sonntag, weil du willst überleben und du willst nicht ins Gefängnis kommen. Steht ihr?
Ja.
Und dann verstehen wir plötzlich, warum dann viele sagen, Herr, Herr, wir haben doch geglaubt, wir sind errettet. Wir haben es doch wirklich geglaubt und sie haben es auch aufrichtig geglaubt. Das Problem ist nicht, dass sie dann aufrichtig all diese Schlussfolgerungen gezogen haben. Das Problem ist, dass sie am allerersten Beginn etwas Falsches angenommen haben. etwas, was gegen die Bibel ist. Sie hatten die Bibel in der Hand, haben sich geweigert, sie zu lesen, haben einfach dem blind geglaubt, was ein Pastor sagt. Und dann haben sie dann aufrichtigerweise all die Konsequenzen ausgezogen. Wenn das so ist, dann kann ich ja das machen und das machen und das machen. Das heißt, es geht schon am Fundament los. Nicht wahr? Deswegen ist das mit dem Brandopferaltar nicht zu verachten. Obwohl natürlich der Schwerpunkt auf den großen Zeichen liegt, müssen wir uns bewusst machen, die großen Zeichen bestätigen ein falsches Evangelium, das dann sozusagen das wahre Evangelium neutralisiert. Ja?
Ich kann mir vorstellen, dass der Brandopferaltar das vorher verhüllt, weil dann wurde es damit bestätigt vom ganzen Volk, dass es von Gott angenommen ist, dieses Gebäude, dieses Konstrukt, sowohl bei der Stiftshütte als auch später beim Tempel, dass Gott seine Zustimmung dafür gibt, dass dieses Gebäude für ihn ist, dass sein Gebäude ist. Ich kann mir vorstellen, dass sowas am Ende der Zeit auch passieren wird. Dass ein neues Konstrukt ist, von allen eine neue Art Kirche, sozusagen bestätigt wird.
Mhm, genau, sozusagen von Gott gesegnet, ja. Genau, ja. Ja,
ja. Deswegen, viele schauen ja auch heute auf Israel und also da wird ja auch abgelenkt eigentlich von der wirklichen Wahrheit. Ja, also viele, also die meisten Christen eigentlich, also Evangelikale auch, ich weiß nicht, wie es bei den Katholiken und
Orthodoxen ist. Nee, bei denen nicht. Die Katholiken lesen nicht so gut.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, also viele Protestanten, die schauen auf Israel, ja, und denken, dass da einfach von dort ja etwas kommt. Das ist ja auch diese falsche Energie, die hinein
anstatt. Ja. Ja. Absolut. Da, also aus diesem Grund irgendwann kommen dann plötzlich eine ganze Reihe von anderen Dingen, die sich dann je nach Denomination vertiefen in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Bevor wir schließen, noch eine Sache. Wir schaffen das nicht mehr, auf 20 so weit auszuführen, aber vielleicht ein Punkt. Was soll Offenbarung 20 bewirken? Warum fällt da das Feuer vom Himmel?
Sünde wird ausgelöscht.
Sünde wird ausgelöscht. Ja? Mit den Sündern gleich mit. Ja? Warum fällt das Feuer hier? Was ist Satans Ziel hier?
Die Gläubigen zu verführen.
Er will Sünde universal machen. Das Feuer fällt vom Himmel, um Sünde auszulöschen. Das Feuer fällt vom Himmel, um möglichst alle zur Sünde zu führen. Und um die Gerechtigkeit auszulöschen. Oder die Gerechten dann. Ja. Also das, es ist immer genau das Gegenteil. Immer genau der Kontrast. Man sieht das, was Gott vorhat mit seinem Feuer. Man sieht, was der Satan vorhat mit seinem Feuer. Und ihr wisst ja, das wahre Feuer ist ein Beispiel für den Heiligen Geist. Das falsche Feuer ist ein Beispiel für die dämonischen Geister. Das wahre Feuer ist ein Beispiel für die Liebe Gottes, die Erfüllung des Gesetzes ist. Das falsche Feuer steht für den Gesetzesbruch, die Sünde und so weiter. Ich habe nur das Beispiel von Lukas 9 hier angeführt. Wir haben nicht mehr Zeit, über 2. Könige einzusprechen. Das wäre so interessant. Machen wir vielleicht ein andermal. Aber es ist nämlich möglich, dass jemand, der sich Christ nennt wie Johannes, sich wünscht, dass Feuer vom Himmel fällt aus falschen Motiven. Richtig? Und Jesus tadelt ihn dann und sagt, du weißt nicht, wessen Geistes Kind du bist. Er sagt es nicht so krass wie beim Petrus, wo er sagt, weiche von dir, Satan. Aber es geht in dieselbe Richtung. Warum hat sich Johannes gewünscht, dass Feuer vom Himmel fällt?
Weil sie Jesus nicht angenommen haben.
Um diejenigen zu bestrafen, die nicht seiner Meinung waren. Ja? Und egal, was wir über 2. Könige 1 denken, über Elia, eins ist sicher, Elia hatte nicht diese Haltung. Ja, das ist ja ganz, ganz entscheidend. Elia wollte sie nicht bestrafen. Da gibt es einen anderen Punkt, den können wir ein andermal studieren. Da geht es um die Autorität des Wortes Gottes. Es war, dieser Hauptmann hatte sich herausgenommen, das Wort Gottes herunterzunehmen. Ich war, komm herab, weil er war der Prophet. Du Mann Gottes. Du, der du Gottes Wort sprichst, folge mir. Und deswegen hat Gott ihn bestraft. Aber der Punkt ist, man kann sich sozusagen auf eine biblische Geschichte berufen, mit einem falschen Motiv, und dann wird das Ganze satanisch. Ja. Und das wird hier passieren. Die Menschen werden sagen, schaut, das war doch Gott, das ist hier, das sind christliche Motive, das sind christliche Bibelstellen, das sind christliche Worte, die wir verwenden. Aber das Motiv ist ein falsches, man will diejenigen aus dem Weg räumen, die nicht der gleichen Meinung sind.
Ich möchte noch einen Vers anführen. Können wir mal gucken im 2. Thessalonicher?
Okay.
Vers 11. 2. Thessalonicher 11,
Vers 11.
Ja, das ist okay. 2. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Das sagt, warum Satan diese Kraft bekommt mit dem Feuer auch. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Mhm. Das sagt er, dass Gott zulassen wird, dass sie so große Wunder tun können, damit es die Spreu vom Weizen getrennt wird und ja, es besser sichtbar wird, wer der Wahrheit glaubt und wer nicht.
Genau, dieses ganze Szenario, das hast du gut gesagt, dieses ganze Szenario am Ende teilt die Menschheit in zwei Gruppen. Die, die dem Wort Gottes glauben und die, die alle anderen möglichen Beweise glauben. Ja? Die, die auf Menschen hören, auf Zeichen hören, auf Wunder hören, auf Emotionen hören, auf ich weiß nicht was hören. Und die, die auf Gottes Wort hören. Da gibt es keine Vermischung mehr. Deswegen wird beides so intensiviert. Das Wort Gottes wird immer stärker gepredigt, immer klarer und diese Sache wird auch immer klarer. Das ist zwei Pole. Gott ist ja gerecht. Er lässt auf der anderen Seite ihre Chance quasi, sich zu zeigen und zu präsentieren. Wir müssen zum Ende kommen, aber aus dieser ganzen Thematik heraus ist es wahrscheinlich nur interessant und spannend, wenn wir nächste Woche quasi als, wie soll man sagen, als Special eine Sondersendung haben, eine Juhl Media TV Sondersendung haben, wo wir das berühmte Video vom Papst Franziskus und dem Tony Palmer hier gemeinsam analysieren werden. Das heißt, wer von euch hat es schon gesehen? Schon einige. Habt ihr das ganze Video gesehen? Ja. Ihr wahrscheinlich, die meisten von euch haben wahrscheinlich die Kurzfassung mit Dark Bachelor mit den Untertiteln gesehen, oder? Ja. Was wir machen werden, wir werden das gesamte Video anschauen, das Englische. Ich werde das übersetzen. Wir werden das gemeinsam analysieren, werden schauen, weil es gibt schon sehr viele gute Analysen dazu, aber einige Sachen sind bisher noch gar nicht gesagt worden, die da drin stecken, die wirklich für uns von größter Bedeutung sind. Wir werden auch noch in zwei andere Videos reinschauen, die auch von ihm und von ihm anders sind, die noch mehr hinzubringen. Es ist sehr, sehr spannend. Wenn wir nächstes Mal machen, dann wird kein Offenbarungsseminar, kein Adventsgeschichtsseminar, sondern dieses Spezial und dann werden wir darauf uns dann wieder zusammentreffen. Wir werden es am Sabbat noch ansagen, dass wir dann alle, die Interesse haben, kommen können. Für euch auch wichtig, die ihr zuschaut oder dass ihr jetzt die Aufnahme seht, sagt es euren Freunden, Bekannten, wem auch immer. Bisschen Bibelkenntnis, Offenbarung, Daniel wäre schon ganz angebracht. Wir versuchen das sozusagen für jeden, sozusagen, der so ein bisschen Grundkenntnis der Offenbarung hat, deutlich zu machen und zugänglich zu machen, um der Posaune einen deutlichen Ton zu geben. Ihr Lieben, das erfüllt die Prophetie. Das werden wir nächstes Mal noch mehr sehen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Jetzt wollen wir noch Gott danken und ihn bitten, dass er uns echten Glauben schenkt, oder? Dass wir uns nicht verführen lassen, sondern dass wir mit beiden Beinen tief eingegraben auf dem Felsen stehen, ja? Und nicht auf losem Sand. Und noch gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für das Studium, das wir heute haben konnten, dass wir uns Gedanken machen konnten und tiefer eindringen konnten in dein Wort. Hab Dank, dass wir so viele neue Dinge erfahren konnten oder sie in einem neuen Licht sehen konnten. Bitte hilf du uns ganz praktisch, die Lehre daraus zu ziehen, dass wir festen Glauben an dein Wort brauchen. Dass wir nicht auf unsere eigenen Sinne, eigenen Gefühle vertrauen können, sondern dass wir in dieser letzten Zeit wirklich dir folgen. Koste es, was es wolle und egal, was andere sagen oder tun. Wir haben gesehen, der Satan ist wütend, der hat nur noch wenig Zeit und er wird alle Register ziehen, die ihm zur Verfügung stehen. Aber wir danken dir, dass dir alle Gewalt, alle Macht im Himmel gegeben ist und dass der Satan keine Chance gegen dich hat. Und wenn wir auf deiner Seite stehen, werden wir Sieger sein und können jetzt schon Sieger sein und können mit dir durch diese letzte Zeit hindurchgehen. Wir möchten dich bitten, dass du das in unserem Herzen jeden Tag uns bewusst machst und uns wachsen lässt im Glauben, dass wir dieses wahre Wunder, die wahre Kraft Gottes in unserem Herzen erleben und damit auch zum Zeichen für andere werden, indem wir das Wort Gottes predigen. Hab Dank dafür, Jesus, dass du uns das gezeigt hast. Amen. Amen.